Willkommen bei den Trashologinnen, der Podcast, in dem wir Reality-TV psychologisch analysieren, euch komplexe Theorien psychologisch erklären und anhand der Formate, die wir alle lieben, schauen, was wir über uns selbst und andere Menschen lernen können.
Wir waren 10 Jahre im Elfenbeinturm der Universitäten dieser Welt eingesperrt, aber haben uns daraus befreit und haben jetzt eine klare Mission. Psychologie für alle. Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet.
Und ich bin Franzi, ich bin forschende Psychologin und Autorin.
Heute sprechen wir über Folge 5 vom Sommerhaus der Stars.
Let's go!
Franzi, kannst du mich kurz fragen, wie es mir geht?
Wie geht's dir, Dina?
Mir geht's eigentlich gut, aber ich wollte das gerne benutzen, diesen Aufhänger, um euch einmal vorzuwarnen. Ihr hört es wahrscheinlich schon. Ich bin immer noch slash schon wieder krank, deswegen klinge ich immer noch ein bisschen nasal. Es geht aber jetzt schon wieder ein bisschen besser, aber dann wisst ihr schon mal Bescheid. Aber Franzi, das war's von mir. Ich habe leider nicht so viele spaßige News zu berichten oder nicht so viele interessante Sachen, außer meine Krankheitsgeschichten hier. Du hast ein bisschen mehr zu berichten, glaube ich, oder?
Das habe ich. Und zwar habe ich gelesen, es war ja meine zweite Release-Party, jetzt die letzte Woche, und zwar war die in Berlin bei Dussmann. Und am Tag vorher war ich in meinem alten Zuhause Erfurt, wo ich meinen Bachelor studiert habe. Und ich habe so viel Kohorte getroffen, Dina, dass ich dachte wirklich, oh mein Gott, könnte Dina bei mir sein? Also auch schon in Erfurt. Total krass. Da war die Rebecca und die ist ein ganz großer Fan und die sagt, die ist eine der ersten, die immer unsere Folgen hört. Es war übrigens auch die Frage gestellt hat zu, warum wir die Erklärung von BiopsychologInnen manchmal nicht so gut finden. Kleiner Funfact.
War die mit unserer Antwort zufrieden?
Ja, die studiert jetzt im Master dann auch Sozialpsychologie. Und sie sagt, sie denkt, sie ist wegen uns bestens gewappnet.
Gott, das ist ja so schön.
Ist es, oder?
Ich hatte vorher schon richtig FOMO und jetzt noch mehr.
Dann mache ich es nicht besser, indem ich sage, auch bei Dussmann in Berlin war ganz viel Kohorte. Mein Herz ist aufgegangen. Und ich habe auch die Kohorte wieder getroffen, die ich schon in Köln am CSD getroffen habe. Und jetzt wird's richtig witzig. Die haben mir jetzt den Käse, den veganen Käse vom Sommerhaus geschickt. Und zwar haben die sich die Mühe gemacht, rauszufinden, was für einer der ist. Und die sagen, der ist richtig, richtig gut. Soll ich dir den mal weiterleiten?
Mein Gott, unbedingt. Gott, das ist ja so sweet.
Ist es, oder?
Wow. Mein Gott, ich wäre so gerne dabei gewesen.
Die sind auch wirklich alle so cool. Ich liebe unsere Community.
Wir müssen unbedingt das irgendwie regeln, dass wir mal irgendwie live was machen können. Und dass wir mal ein paar Leute treffen können. Oder beziehungsweise, dass ich auch mal ein paar Leute treffen kann.
Ja, denn da, weißt du, wie die Kohorte ist, Dina? Die ist soft, also die ist weich und die ist wild gleichzeitig. Und ich würde sagen, das ist die beste Kombi.
Es ist die beste Kombi. Der Hustle ist zart, habe ich mir nicht selber ausgedacht. Ist ein, so hieß mal, ein Workshop von Lina vom Little Feminist Blog. Ist mir im Gedächtnis geblieben. Franzi, du hast die Kohorte live getroffen, aber ich treffe die Kohorte ja quasi auch jede Woche online in den Kommentaren und in den Nachrichten. Und ich habe mindestens genauso viele schöne Sachen zu berichten wie du.
Mikro an euch.
Franzi, und ich glaube, das ist vielleicht das letzte Mal. Mikro an euch.
Nein. Was passiert?
Jemand hat uns einen Alternativvorschlag geschickt, wie wir diese Kategorie nennen können, wo wir das Mikro an euch geben und eure Nachrichten diskutieren. Und ich glaube, du wirst es lieben.
Ach, ich habe Angst, weil du liebst doch Mikro an euch.
Aber es gibt eins, was ich mehr liebe, nämlich Worte der Kohorte.
Mein Gott, ich sterbe. Ich sterbe, das ist das Beste. Okay, okay, sorry, Mikro an euch, ab jetzt Geschichte.
Gib uns eine neue Einleitung.
Worte der Kohorte.
Ich liebe auch, dass wir es so schnell entschieden haben jetzt, ne? Also, wir kommen zu Worte der Kohorte, der Kategorie, in der wir die ZuhörerInnen-Nachrichten und Fragen und Kommentare zur vorherigen Folge nochmal kurz nachbesprechen. Und Franzi, wir haben so viel Liebe in dieser Woche gekriegt. Das war echt überwältigend.
Oh, wie schön.
Ne, auch ganz viele Leute, die ganz sweet waren und gesagt haben, sie fanden das einen richtigen Luxus, dass es jetzt 2 Folgen die Woche kam, aber dass wir auch Zeit nehmen sollen für uns und dass es auch eine Folge die Woche gut ist. Alle Leute waren sehr verständnisvoll. Das fand ich ja richtig lieb. Und was mich auch total gefreut hat, die Person, eine der Personen war, die uns Kritik geschrieben hat zum Klassismus-Thema und uns gesagt hat, vielleicht wären wir auch ein bisschen klassistisch. Die hat sich gemeldet und gesagt, wir wären trotzdem Safe Space, weil wir verantwortungsvoll mit Kritik umgehen. Und da war ich ganz froh und wollte mich dafür nochmal bedanken und will dazu auch nochmal sagen, Es ist schwierig, mit Kritik umzugehen, ne? Da nehme ich mich auch nicht raus. In der Wissenschaft, für die Leute, die es nicht wissen, wir werden ja dauernd kritisiert, wenn wir so ein Paper einreichen wollen. Reichen wir es irgendwo ein und dann kommen erstmal Leute und senden uns ungelogen 15-seitige Schriftstücke, wo drin steht, was alles falsch ist mit unseren Artikeln, mit unserer Forschung und was dann erstmal nochmal neu gemacht werden muss. Aber ich finde, das fühlt sich halt nicht so persönlich an, weil man sich nicht kennt. Und ich finde, damit kann ich, glaube ich, eher umgehen als so eine mehr persönliche Kritik. Und ich finde Kritik aushalten schon auch schwierig. Aber ich will dann ein riesiges Kompliment an Nico heute nochmal aussprechen. Denn ich finde, dass eigentlich, ich würde sagen, 99% der Kritik, die wir gekriegt haben bis jetzt, war halt immer so wertschätzend an uns formuliert, dass das halt das viel einfacher gemacht hat, das anzunehmen.
Und auch konstruktiv, finde ich, in den allermeisten Fällen. Also dass es wirklich so ist, dass man drüber nachdenken kann und sagen kann, ah, vielleicht hat die Person da einen Punkt.
Total. Also vielen Dank dafür. Und Franzi, dann das nächste. Eine der anderen Nachrichten, die wir gekriegt haben. Wir haben ja öfter schon mal uns auch selber ein bisschen kritisiert. Vor allem ich mich auch. Denn in meinem Sprachgebrauch sind schon ein paar fragwürdige Wörter auch verankert. Zum Beispiel sage ich wirklich oft noch, das ist ja geisteskrank, was ich mir abgewöhne. Und ich fände es toll, wenn wir uns das alle zusammen abgewöhnen. Ich glaube, in unserer letzten alte Folge, als ich die geschnitten habe, ist mir auch aufgefallen, dass ich da auch nochmal sage, das wäre ja total wahnsinnig. Versuche ich mir auch abzugewöhnen. Und ich habe mich gefragt, ob wir vielleicht so eine Art Wort der Woche machen, wo wir jede Woche uns, oder immer wenn es dann zur Sprache kommt, wo es dann um ein Wort geht, was wir uns abgewöhnen können, alle zusammen. Denn wir haben auch wohl in der letzten Folge ein Wort benutzt, worauf eine Zuhörerin uns dann aufmerksam gemacht hat, dass das vielleicht nicht ideal ist. Und zwar Armutszeugnis.
Krass, stimmt, da habe ich ja noch gar nicht drüber nachgedacht. Oh wow.
Ich hatte da auch nicht drüber nachgedacht. Ich hatte keine Zeit mehr, um da so eine ganz tiefe Recherche zu machen. Aber anscheinend kommt das Wort Armutszeugnis daher, wenn man früher zu Gericht gegangen ist und sich den Prozess nicht leisten konnte, konnte man ein Armutszeugnis vorlesen und dann musste man die Gerichtskosten nicht tragen. Und dass das der Ursprung oder die eigentliche Bedeutung des Wortes Armutszeugnis ist.
Okay, also das Wort per se hat auf jeden Fall eigentlich keine problematische Vergangenheit, können wir feststellen. Allerdings, so wie wir das ja auch benutzt haben, dass man sagt, dass etwas ein Armutszeugnis für eine Person ist, wenn sie sich halt scheiße verhält, dann das setzt ja dann schon Armsein mit schlechtem Verhalten gleich und dann ist das wahrscheinlich klassistisch auch und einfach nicht okay. Okay, wow. Ich habe wirklich noch nie über dieses Wort nachgedacht, aber ich bin schon wieder dankbar. Danke, Kohorte.
Kannst du uns einen kleinen Jingle einsprechen? Wörter, die wir uns abgewöhnen oder so.
Ja, aber wir brauchen dafür noch einen catchigeren Begriff und ich glaube, dass die Kohorte da eine Lösung finden wird. Irgendwie so, die Kohorte sagt Tschüss oder so.
Was uns an Witz fehlt, bringt ihr rein. Lasst uns wissen, wie können wir das nennen? Dann letzter Punkt, bevor wir jetzt endlich in die Folge starten. Wir haben in der letzten Folge kurz darüber gesprochen, dass die Temptation Island Verführerin einen schweren Stand haben generell und dass die auch selten nach der Showkarriere machen. Wir haben angemerkt, dass es wahrscheinlich Ausnahmen gibt, die uns gerade nicht einfallen. Und wir haben sehr viele Nachrichten gekriegt, denn ihr seid aufmerksam, euch ist das natürlich nicht entgangen. Wir haben was ganz Offensichtliches vergessen, und zwar Kim Virginia. Temptation Island war zwar nicht ihre Geburtsstunde in Anführungszeichen, die war davor schon mal beim Bachelor, aber die war tatsächlich Temptation Island-Verführerin und ich würde sagen, die ist ja jetzt, ob man sie mag oder nicht, aber sie ist wahrscheinlich einer der Reality-Stars der Stunde.
Aber war sie Verführerin? Nee.
Tatsächlich. Und da gibt es immer noch so Gerüchte, die sich um ihr plötzliches Ausscheiden rangen.
Magst du mal ein paar davon teilen?
Es sind nur Gerüchte, deswegen weiß ich nicht, wie es darum steht, aber es gab das Gerücht, dass sie die Show verlassen musste, weil sie sich zu übergriffig gegenüber dem einen Mann verhalten hat. Also auf jeden Fall war sie schon sehr auf Angriff. Und das hat auch einen den vergebenen Männern zum Weinen gebracht.
Nein.
Das war nicht in Ordnung. Aber sie sagt, ich glaube, sie sagt, sie wurde nicht deswegen rausgeschmissen. Man weiß es nicht.
Sehr crazy.
Das ist auf jeden Fall, spielt das total rein in dieses Thema, dass es so diese Stereotypen gibt, Männer wollen immer. Und dass es deswegen keine Belästigung gegenüber Männern geben kann. Ne? Die gibt's auch. Aber Franzi, damit starten wir in die Folge. Oder beziehungsweise wir starten zu Abgefragt. Und zwar, Franzi, wir haben in der letzten Folge, haben wir die Kohorte gefragt, ob die uns mal ihren Input geben können. Denn in der letzten Folge hat die Gloria gesagt, im Reality-TV müsste Tessa diesen unterirdischen Umgang mit ihr in Anführungszeichen abkönnen. Und wir haben die Kohorte gefragt, was die dazu denken. Was glaubst du, was die dazu denken?
Was waren denn die Antwortmöglichkeiten?
Es ging von Stimme Gloria völlig zu bis Stimme absolut nicht zu.
Ich würde sagen, die sind etwas über der Mitte in Richtung Stimme eher nicht zu, aber trotzdem jetzt nicht so stark, wie wir das gesehen haben.
Schon fast so stark, wie wir das gesehen haben. 63% sagen Stimme absolut nicht zu, 26% stimmen eher nicht zu. Das heißt, es bleiben für die restlichen, also unentschlossen, Stimme eher nicht zu und Stimme völlig zu, gerade mal 9%.
Okay, das ist ja schon ziemlich klar. Die Kohorte mag kein Mobbing.
Mobbing, gutes Stichwort. Lass uns in die Folge starten. Kannst du uns eine Mainplot-Summary geben zu Folge 5 vom Sommerhaus der Stars?
Dina, nichts lieber als das. Theresia und Stefan gewinnen die Exit-Challenge, woraufhin gegrillt wird. Dann ziehen Jill und Oliver ins Sommerhaus ein und Umut und Emma versuchen eine nonverbale Allianz. Beim Lösungswörter finden und Anfangsbuchstaben balancieren ziehen Gloria und Michael alle ab. Aber dann zerbricht nicht nur Sams Glas, sondern auch die Allianz beim Flaschendrehen. Daraufhin holt Umut Alessia und Jan ins Boot, wobei Jan das alleine entscheidet und dann nicht verstehen kann, dass Alessia das doof findet. Das Stimmungsbarometer verwirrt alle. Raul und Vanessa haben 4 Stimmen. Das war's.
Franzi, ich liebe doch wieder alles daran. Lass uns mal starten mit dieser Wurf-Challenge. Denn in der Folge davor, in der Nominierung, Tessa und Jakob die meisten Stimmen und haben sich dann dafür entschieden, gegen Theresia und Stefan in die Exit-Challenge zu gehen. Und fast forward, Theresia und Stefan gewinnen. Und ich glaube, ich würde ihnen den Award für die schlechtesten Gewinner aller Zeiten verleihen. Falls ihr euch daran erinnern könnt, anstatt Tessa und Jakob die Hand zu schütteln und zu sagen, alles klar, schade, dass ihr raus seid, gut gespielt, irgendwie sowas in der Art, holt das, glaube ich, das Allerschlechteste aus ihnen raus. Ich weiß nicht mehr genau, was sie wortwörtlich sagen, aber es ist sehr degradierend Tessa und Jakob gegenüber, die sowieso schon verloren hatten und die damit sowieso schon das Sommerhaus verlassen müssen.
Und sie verlassen den Ort der Challenge mit den Worten, jetzt gibt's endlich Fleisch.
Was so mies ist, die haben doch nur Fleisch, weil Tessa und Jakob zugestimmt haben.
Ja.
Franzi, auf jeden Fall, als ich gesehen habe, also nicht nur jetzt in dieser Folge, sondern auch in den Folgen davor, wie die anderen Leute sich Tessa und Jakob gegenüber verhalten, wie die mit denen umgehen, da kriege ich richtig Gänsehaut. Und ich glaube, bei vielen Leuten, die es gesehen haben und auch in den sozialen Medien, was ich gesehen habe, haben viele Leute gesagt, das ist doch Mobbing. Und ich finde, da müssen wir auf jeden Fall im Detail drüber sprechen und auch mal schauen, ist das tatsächlich Mobbing? Und wenn ja, welche Aspekte davon können wir als Mobbing klassifizieren?
Gut, dass wir ja schon vor ein paar Folgen darüber gesprochen haben und uns schon ein bisschen in das Thema eingelesen haben, oder?
Allerdings. Falls ihr es noch nicht gehört habt, wir haben vor ein paar Folgen, als wir über Are You The One gesprochen haben, haben wir mit Nate von Generation Trash über Mobbing gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, was das ist, wie es definiert ist, woran man das erkennt. Haben wir im Detail besprochen. Falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, dann verlinken wir die euch hier in den Shownotes. Könnt ihr gerne nochmal reinhören. Aber ich fasse das für euch nochmal kurz zusammen. Was sind die Kriterien von Mobbing? Und dann habe ich überlegt, ob wir die Situation, die wir im Sommerhaus vorfinden, ob wir da mal zusammen einordnen können, ob das die Kriterien trifft und ob wir es damit tatsächlich offiziell in Anführungszeichen als Mobbing klassifizieren können.
Ich liebe alles daran. Also an deinem Vorgehensplan, nicht am Mobbing. Nennen wir die Kriterien.
Was ist Mobbing? Anhand der Literatur lassen sich 3 Hauptkriterien herausfiltern, die Mobbing ausmachen. Nummer 1. Negative Handlungen und Schikanen durch mehrere oder eine Person. Und negative Handlungen, die können entweder physisch oder verbal sein. Unter physische negative Handlungen würde dann zum Beispiel körperliche Gewalt fallen oder halt auch die Androhung davon. Außerdem, dass das Eigentum entwendet oder beschädigt wird.
Meinst du die veganen Produkte? Entschuldige, muss kurz rumalbern.
Könnte man so auffassen. Dann verbale negative Handlungen. Ist dann sowas wie Beleidigungen und Beschimpfungen, jemandem fiese Spitznamen geben, Herabwerten der Person, Gerüchte über die Person streuen oder halt eine Person isolieren, ausgrenzen, ignorieren oder halt auch versuchen, dass die andere Person, also das Opfer, von anderen Menschen nicht gemocht wird und ausgeschlossen wird. 2. Kriterium. Diese negativen Handlungen, die müssen wiederholt und über einen längeren Zeitraum stattfinden. Und so wird halt Mobbing abgegrenzt von so einmaligen negativen Auseinandersetzungen und Situationen. Und 3. Kriterium. Es muss ein Machtgefälle herrschen. Und das muss tatsächlich nicht so ein formelles Machtgefälle sein. Kann natürlich auch, aber es muss nicht sowas sein wie eine Angestellte oder ein Angestellter und Chef oder Chefin oder Lehrerin und Schülerin, sondern das kann halt auch so eine informelle Macht sein, also ein informelles Machtgefälle, so dass das dadurch charakterisiert wird, dass das Opfer sich vielleicht hilflos fühlt, unterlegen fühlt und Schwierigkeiten hat, sich zur Wehr zu setzen oder vielleicht halt auch in der Unterzahl ist, einfach wenn es durch eine Gruppe passiert. Bringen wir zu der Frage, ist das im Sommerhaus Mobbing? Lass uns mal die drei Kriterien durchgehen. Nummer 1, negative Handlungen gegenüber Tessa. Siehst du da welche?
Ganz eindeutig. Also die attackieren die ja verbal eigentlich immer wieder. Ich habe das eben witzig gesagt mit diesem Käseclown. Ich glaube, dass das eigentlich aber nicht da reinfällt. Ich glaube, den essen die einfach, weil die den gerne essen wollen. Das wollte ich jetzt nur nochmal klar sagen. Ja, so witzig war mit diesem Käse. Aber ja, ich würde sagen, das ist trotzdem so, dass die auf jeden Fall die beiden attackieren und denen damit negative Handlungen zufügen.
Ja, also wir haben ja auch eine ganz klare Gewaltandrohung von Alessia gehabt. Da hat uns auch nochmal jemand geschrieben. Wir waren in der letzten Folge ja tatsächlich nicht sicher, ob die wirklich gesagt hat, ich stech dich ab. Denn man hat es nicht gehört, weil es rausgepiepst wurde, ne? Aber haben mehrere Leute geschrieben und gesagt, die hat tatsächlich gesagt, ich stech dich ab. Ich bin wirklich verwundert, dass Alessia nicht rausgeflogen ist. Aber das ist auf jeden Fall eine ganz klare Gewaltandrohung. Das ist nicht nur eine Gewaltandrohung, sondern tatsächlich eine Morddrohung. Dann haben wir ganz viel verbale Gewalt. Also ich finde, die Tessa wird ja konstant herabgewürdigt, beschimpft, beleidigt. Ich erkenne schon auch, dass Gerüchte über sie gestreut werden und auch Unwahrheiten. Und sie wird ja ganz klar, finde ich, isoliert.
Ja, ganz eindeutig.
Also wir sehen auf jeden Fall eine Vielzahl an negativen Handlungen. Dann Punkt 2, das muss wiederholt und über einen längeren Zeitraum stattfinden.
Ja, also zumindest solange das Sommerhaus schon geht. Es fing am Anfang an und ich finde auch, das war am Anfang noch nicht so klar, dass sich so vieles gegen sie wendet, aber dann nach und nach haben sich immer mehr Menschen da dem so angeschlossen, dass sie der Mensch ist, den man angreift.
Ja, absolut. Also da würde ich auch sagen, klares Ja. Dann Punkt 3, gibt es ein Machtgefälle?
Ja, ich würde sagen, das ist jetzt dadurch entstanden, dass die halt in der klaren Überzahl sind und dass eben diese Gruppendynamik sich so entwickelt hat, wie die sich entwickelt hat, dass da schon auch, also ich habe wirklich das Gefühl, dass auch Menschen, die sonst da, würde ich davon ausgehen, dass die den Anspruch an sich haben, respektvoll mit anderen Menschen umzugehen, dass die gerade Teil dieser Gruppendynamik werden und da mitziehen. Also würde ich sagen, ganz klares Machtgefälle dadurch, dass ja Tessa jetzt ja auch nichts mehr machen kann, um das aufzuhalten. Also die sind jetzt einfach so drauf, dass man es mit denen machen kann. Und selbst, wir sehen ja auch, sie erlaubt in Anführungsstrichen diesen Fleischkonsum ja und sagt, es ist okay für mich, wenn ihr jetzt Fleisch esst. Und trotzdem, das wird ja auch zum Anlass genommen, um sie weiter zu attackieren. Also sie hat da einfach keine Chance mehr. Und das ist klares Machtgefälle.
Ja, ich finde auch innerhalb des Sommerhauses finde ich das eigentlich ganz spannend, so dieses Machtgefälle zu illustrieren. Denn ich würde tatsächlich sagen, wenn es nur zwischen Alessia und Tessa gewesen wäre, da würde ich tatsächlich nicht unbedingt sagen, dass da ein Machtgefälle geherrscht hätte, weil die Tessa ist ja schon verbal, finde ich schon, die ist schlagfertig. Man hat nicht das Gefühl, dass sie sich nicht wehren kann.
Voll.
Aber ich finde dadurch, dass sie halt so in der Unterzahl ist und sich halt nicht nur gegen Alessia wehren muss, sondern vor allem in dieser Folge ja auch ganz krass gegen Stefan zum Beispiel auch. Mhm. Ich weiß leider nicht, was da mit dem los ist. Und auch gegen Theresia glaube ich auch, dass sie sich gegen alle halt einfach so zur Wehr setzen muss, dass sie einfach völlig in der Unterzahl ist, obwohl natürlich Umut und Emma schon noch auf ihrer Seite sind, glaube ich, mehr oder weniger. Aber von denen sehen wir in diesen Situationen halt auch nicht so viel, also es sind tatsächlich einfach nur Tessa und Jakob gegen diese große Allianz und dadurch, dass sie halt da so krass in der Unterzahl sind, ist da einfach ein riesiges Machtgefälle.
Voll. Und ich bleib dabei, die müssen die ja nicht mögen. Also darum geht's nicht. Die müssen nur sich respektvoll verhalten.
Allerdings, und ich würde sagen, alle drei Kriterien sind für mich glasklar erfüllt und deswegen anhand der psychologischen Literatur würde ich sagen, was wir da im Sommerhaus sehen, ist ganz klar Mobbing.
Würde ich auch sagen.
Und wir wollen euch nochmal dran erinnern, Mobbing kann verheerende physische und psychische Konsequenzen für die Personen haben, die betroffen sind. Das reicht von erhöhtem Stress bis zu Depressionen bis hin zu körperlichen Symptomen. Also was da mit der Tessa passiert, das ist tatsächlich nicht nichts. Und ich kann mir vorstellen, dass sie das jetzt immer noch total mitnimmt, vor allem, wenn sie sich das jetzt nochmal alles angucken muss.
Ja, und das ist ja so, da haben wir schon viel drüber gesprochen, weil wir einfach alle so unfassbar soziale Wesen sind. Also das ist so das Gift, was man uns antun kann, von Menschen auf die Art ausgeschlossen zu werden, für unsere Psyche und damit auch für unsere Körper. Das ist purer Stress.
Absolut. Und in unserer Folge mit Nate, wo wir über Mobbing bei Aito gesprochen haben, haben wir uns auch ein paar vorherige Situationen angeguckt im Reality-TV und haben uns überlegt, ob die Mobbing waren. Und da kam natürlich auch diese Sommerhausstaffel zur Sprache, wo Eva drin war mit André Mangold. Da haben wir auch geschlussfolgert, dass das auch ganz klar die Kriterien von Mobbing getroffen hat. Und wenn ich jetzt mal so zurückblicke, würde ich sagen, dass es in den letzten Staffeln schon eigentlich fast in jeder Staffel so eine gewisse Form von Mobbing gab. In manchen ein bisschen mehr, in manchen ein bisschen weniger. Und das wirkt ja schon fast so, als wäre das Sommerhaus prädestiniert für Mobbing. Und ich finde, das wirft eine ganz wichtige Frage auf, nämlich welche Umgebungen und Strukturen Mobbing begünstigen können. Und ich finde, da sollten wir einfach nochmal drauf eingehen. Und
erzähl mir alles davon, Dina. Ich habe das Gefühl, du hast uns hier ein bisschen Forschung mitgebracht.
Ich habe euch ein bisschen Forschung mitgebracht. Und ich möchte aber vorher nochmal ganz klar sagen, das heißt natürlich nicht, dass Menschen, die mobben, nicht daran schuld in Anführungszeichen sind oder dass wir die jetzt von ihrer Verantwortung freisprechen wollen. Denn ich finde, die tragen halt immer noch die volle Verantwortung. Aber ich finde es trotzdem hilfreich, sich anzusehen, was halt Mobbing begünstigt, damit wir halt in Schulen und an Arbeitsplätzen, in Freundeskreisen vielleicht mehr darauf achten können, Räume zu schaffen, in denen es gar nicht erst zu Mobbing kommt. Und in der Folge mit Nate habe ich euch ja auch erzählt, dass ein Großteil der Mobbingforschung vor allem in Schulen und an Arbeitsplätzen gemacht wurde. Nicht nur, weil es halt das da nur gibt. Es kommt auch, wie gesagt, in Sportvereinen, Familien und natürlich auch online vor. Aber darum, weil in diesen zwei Feldern vor allem so viel Forschung betrieben wurde, habe ich mir vor allem diese beiden Bereiche mal angesehen und geschaut, was die Forschung findet, welche Kriterien in der Umgebung Mobbing halt begünstigen.
Soll ich mal irgendwas raten? Also Dina, ich weiß jetzt ja noch nicht, worauf du da gestoßen bist, aber wenn ich mal so einfach so ein bisschen brainstorme mit mir selber beziehungsweise mit dir und der Kohorte hier, würde ich sagen, dass ein Faktor auf jeden Fall sein muss, dass es so eine Art von kompetitives, also wettbewerbsorientiertes Gedankengut geben muss. Also so ein bisschen so dieses, ja, ich habe da jetzt noch die Tage drüber nachgedacht, Sommerhaus ist ja auch krass, weil das sogar, also es kann ja nur ein Paar gewinnen und dadurch müssen die sich ja auch ellenbogenmäßig verhalten und ich glaube, dass sowas Mobbing begünstigen kann, weil ich weiß aus der Belästigungsforschung und Mobbing ist ja sehr nah dran an Belästigung auch, außer dass Mobbing halt nicht geschlechterbezogen ist, dass wettbewerbsorientierte Umfelder Belästigung befeuern, weil das ja auch eine Machtdemonstration ist. Könnte ich ein bisschen auf Mobbing übertragen. Ist irgendwie sowas dabei gewesen.
Franzi, wir gucken uns gleich an, ob du damit tatsächlich recht hattest. Kurz zum Hintergrund. Ich habe mir, um rauszufinden, was tatsächlich Mobbing begünstigt, habe ich mir Meta-Analysen angeguckt. Und als kurze Erinnerung für die, die noch nicht so lange dabei sind, eine Meta-Analyse, das ist eine Methode, bei der Ergebnisse aus vielen Studien zu einem bestimmten Thema zusammengefasst werden, um so ein umfassendes Gesamtbild zu erhalten. Wenn wir das jetzt zum Beispiel auf Reality-TV übertragen, kann man sich vorstellen, dass wir vielleicht jedes Jahr eine Studie machen von Are You The One, wo wir uns ansehen, ob die Leute, die sich früh in der Staffel finden, auch länger zusammenbleiben danach. Und dann nach 10 Jahren fassen wir vielleicht unsere ganzen Studien der einzelnen Staffeln zusammen und gucken uns den staffelübergreifenden Gesamteffekt an. Das wäre dann so eine Meta-Analyse.
Ich liebe, wie du das gerade erklärt hast. Ich glaube, dass das vielen Studierenden hilft, die Sommerhauserklärung der Meta-Analyse.
Danke dir. Um es ganz komplett zu machen, in unsere Meta-Analyse von Are You The One würden wir dann vielleicht sogar auch Staffeln mit einfließen lassen, die nie ausgestrahlt wurden, weil die zu krass waren. Das wäre dann das File-Drawer-Problem. Es gibt ja ganz viele Studien in der psychologischen Forschung, die werden nicht publiziert, wenn man zum Beispiel keinen Effekt findet. Dann werden Studien oft nicht publiziert. Ändert sich gerade ein bisschen mehr, aber in der Vergangenheit war das halt oft so, dass nur Studien mit Effekt halt auch publiziert wurden. Und das führt natürlich zu einem riesigen Problem, dass die ganzen Studien, wo nichts gefunden wurde, dass wir von denen gar nichts wissen. Aber wenn man eine Meta-Analyse macht, fragt man im besten Fall halt auch seine ganzen Kollegen und Kolleginnen, schreibt eine E-Mail an alle und sagt, habt ihr mal irgendwann eine Studie da und dazu gemacht, die vielleicht einfach nichts gebracht hat oder die ihr nicht publiziert habt und die jetzt in eurer Schublade verschwunden ist? Und die nimmt man dann halt eben auch mit in die Meta-Analyse auf. Wenn die euch in der Klausur zu Meta-Analysen fragen, dann denkt an uns. Also, was sagen die Meta-Analysen? Welche Faktoren im Umfeld begünstigen Mobbing? Franz, wir machen das so. Ich lese dir die vor und du sagst mir direkt, ob das im Sommerhaus auch gegeben ist.
Liebe ich.
Also, Faktoren am Arbeitsplatz. Hoher psychologischer Stress.
Okay, ciao. Sommerhaus, der Stresstest des Lebens, diese Betten, die da haben, ganz ehrlich, schon das, ich habe schon gedacht, wie würde ich das überleben? Wahrscheinlich unmöglich. Alle in einem Zimmer oder zumindest schwer abgegrenzt. Nicht alle eins, aber schon sehr nah. Und dann diese Scheißbetten, wo diese Lattenröster die ganze Zeit rausgehen. What the fuck?
Dann Überbegriff risikoreiches Arbeitsumfeld. Und da spielen folgende Faktoren mit rein. Unklarheit über Rollen. Also wer macht hier was? Wer ist für was zuständig?
Also ich denke da auch daran, wie der Raffi den Sam einmal aus der Höhe geschubst hat. Beim Thema sicheres Arbeitsumfeld oder nicht. Und die Rollen sind da ja auch nicht klar zugeteilt. Also bei diesen Spielen, ich habe das Gefühl, die haben ja auch keine Zeit, das vorzubereiten. Das wird dann einfach irgendwie gemacht. Und das sorgt, kann ich mir nur vorstellen, auch für sehr viel Chaos.
Und auch innerhalb im Haus, ne? Ich glaube, in deinem generellen Leben hast du ja schon so deine klaren Rollen, nicht nur am Arbeitsplatz, sondern auch so in deinem Privatleben, ne? Wer bist du jetzt in deinem Freundeskreis? Was ist deine Rolle in deiner Familie? Und im Sommerhaus wirst du ja einfach dadurch, dass du mit so vielen fremden Leuten zusammengeworfen bist, musst du dich ja konstant fragen, okay, was ist meine Rolle in dieser Gruppe? Bin ich vielleicht die Anführerin? Und vielleicht bist du heute die Anführerin, aber morgen wirst du auf einmal zur Zielscheibe von allen. Das ändert sich ja auch alles die ganze Zeit, ne?
Are we talking Raoul?
Ganz genau. Für den diese Folge, kleiner Spoiler, für den diese Folge ist ja eine maximale Unklarheit über seine Rolle, ne? Der startet als Anführer und die Folge endet damit, dass er auf der Abschlussliste steht.
Im Sommerhaus ist alles möglich.
Nächster Punkt. Hohe Ansprüche.
Die sind doch alle total überfordert mit dem, was sie da leisten müssen.
Großer Arbeitsdruck.
Definitiv.
Unklare Aufgabenverteilung.
Ja, das ist für mich ein ähnlicher Punkt wie mit diesen Rollen. Ganz klar.
Eine große Competition. Also eine große Wettbewerbsorientiertheit.
Das ist mein Punkt.
Ganz genau.
Okay, also das ist ja definitiv. Es können ja nur ein paar gewinnen da. Und da muss man auch nochmal sagen, das ist ja im echten Leben nicht so. Also das versucht uns ja auch so der Kapitalismus immer zu suggerieren, aber an sich ist es ja nicht so, dass das Wohlbefinden einer Person immer bedeuten muss, dass die andere Person weniger hat, sondern man kann ja auch schöne Dinge teilen und das macht sie vielleicht noch schöner. Und diese Knappheit, die da suggeriert wird, ist vielleicht gar nicht so im wahren Leben, aber im Sommerhaus ist sie ganz klar so. Da kann nur ein Paar gewinnen.
Und in einem Arbeitsumfeld, klar, das ist auch schön, wenn alle zusammenarbeiten, aber in einem Arbeitsumfeld ist es ja schon ein bisschen wie im Sommerhaus. Da kann es ja tatsächlich, wenn es halt eine Führungsposition gibt, kann es halt nur eine Person geben, ne? Und der nächste Punkt, der auch noch Mobbing begünstigt in so einem Arbeitsumfeld, ist eine autoritäre Führungskraft oder eine laissez-faire Führung. Also das ist einfach, wenn man gar nichts macht als Führungskraft.
Also zumindest mit dem Autoritären ist dann auch wieder wie bei Belästigung. Sehr cool, ähnliche Prädiktoren. Das zeigt wieder, wie nah das aneinander ist.
Also im Sommerhaus würde ich sagen, da gibt es ja gar keine richtige Führungskraft, ne?
Es gibt immer wieder Menschen, die sich gerne selber zur Führungskraft ernennen möchten. Und dann wird das aber auch wieder gestürzt von allen. Also nee, gibt's nicht. Also dann wäre es wahrscheinlich eher das Laissez-faire, weil das alles ein wilder Haufen ist.
Ja, total. Franzi, also unsere Schlussfolgerung ist, alle Faktoren, die Mobbing am Arbeitsplatz begünstigen, sehen wir so eigentlich auch im Sommerhaus.
Das ist absolut warm.
Das ist schon spannend, oder?
Das ist wirklich spannend.
Da dürfen wir eigentlich gar nicht so überrascht sein, dass die Leute sich da die ganze Zeit mobben. Kannst du mal raten, was glaubst du, wie sehr Persönlichkeitsfaktoren noch mit reinspielen? Also wie sehr Persönlichkeitsfaktoren von Leuten, die andere mobben, hineinspielen? Wie sehr die erklären können, ob gemobbt wird oder nicht.
Ich glaube, dass die schon eine Rolle spielen. Ich glaube aber, dass die Rolle kleiner ist als die des Umfeldes. Liege ich da richtig?
Du liegst natürlich goldrichtig. In der Meta-Analyse, die ich gelesen habe, haben die tatsächlich auch gefunden, dass das Ausmaß, in dem die Persönlichkeit der involvierten Menschen eine Rolle spielt, ganz erschwindend gering ist. Und das bedeutet natürlich nicht, dass die individuelle Persönlichkeit von der Person.
Werbung für Sachen, an denen wir alles lieben.
Ihr Lieben, in einer von unseren letzten Umfragen, würde ich sagen, kam ziemlich klar heraus, dass euch gesundes und gutes Essen genauso wichtig ist wie uns. Und deswegen glaube ich auch, dass ihr euch über unseren heutigen Partner genauso freut wie wir. Es ist nämlich, Trommelwirbel, Koro. Falls ihr Koro noch nicht kennt, Koro ist der perfekte Online-Shop für alle, die gutes Essen und gute Snacks lieben. Denn bei Koro, da gibt es gesunde Lebensmittel in Großpackungen, so wie Nüsse, Trockenfrüchte, Nussmus, es gibt Koch- und Backzutaten und halt auch so Non-Food-Artikel, wie diese fancy Mason Jars, die man nur bei Pinterest sieht, weil wisst ihr, wo Leute immer ihre Healthy Breakfasts reinmachen? Wir haben da im Podcast noch nie drüber gesprochen, aber ich liebe Kochen und Backen und ich esse tatsächlich auch seit 11 Jahren das gleiche Frühstück, Obst mit griechischem Joghurt und Granola, selbstgemachtem Granola. Und dieses Granola ist wahnsinnig gut, muss ich mich selbst loben, habe ich über die Jahre verfeinert und ich muss Leuten dauernd das Rezept schicken, weil alle das lieben. Und anlässlich unserer Partnerschaft mit Koro werde ich euch das Rezept in einem Reel verraten. Außerdem werden wir in den nächsten Wochen auch noch zusammen mit den Koro-Produkten Carrot Cake Porridge machen und den krassesten Kürbiskuchen aller Zeiten. Alle Zutaten dafür und noch viel mehr findet ihr bei Koro. Nüsse, Kerne, Trockenfrüchte, Kürbispüree, Leinöl, Haferflocken und noch so viel mehr. Und ein paar geile Snacks für die Kochsessions für zwischendurch, die gibt es auch noch. Ich habe gerade die Bio-Linsenchips probiert und die Bio-Nut-Butter-Salty-Pistachio-Cups. Das sind, ihr kennt wahrscheinlich diese Peanut-Butter-Cups. Die sind so ähnlich jetzt die von Koro, aber halt mit einer Pistazienfüllung. Vielleicht seid ihr genau auf dem Pistazientrip, so wie ich gerade, dann sind die für euch perfekt. Ich liebe alles an Koro. Die Auswahl, die Innovation, die Qualität, die Transparenz, die Nachhaltigkeit. Und wenn ihr Koro auch ausprobieren wollt, dann haben wir einen Code für euch, nämlich TRASH, T-R-A-S-H, alles groß geschrieben.
Damit geht's zurück zur Folge.
Nichts aussagt, aber das unterstreicht ja, finde ich, nochmal ganz klar, dass es halt nicht die Persönlichkeit von der Person alleine ist, die zum Mobbing führt, sondern halt die Persönlichkeit in Kombination mit dem Umfeld, in dem man sich befindet. Und das finde ich nochmal eine ganz wichtige Erinnerung.
Absolut. Finde ich jetzt auch nochmal beim Sommerhaus wichtig. Ich finde auf jeden Fall, dass die alle Verantwortung dafür tragen müssen, wie die sich gerade Tessa gegenüber verhalten. Und gleichzeitig würde ich aber auch sagen, dass jetzt die Menschen, die da drin sind, nicht per se Mobber sind, die sich zum Ziel gemacht haben, so viel wie möglich zu mobben, sondern ich glaube, dass das eben, ja, dass das Umfeld das sehr stark begünstigt, die Gruppendynamik sehr schnell entstehen kann, dadurch, dass die auch Allianzen bilden müssen, dass all diese Faktoren sozusagen im Außen dazu führen, dass da auch Menschen, die vielleicht eine geringere Prädestinierung fürs Mobbing hätten, das dann doch auch machen, jetzt in dem Fall. Also doch auch Tessa attackieren, obwohl die das. Also das kann ich mir zum Beispiel beim Stefan nicht vorstellen, dass der da in seiner Zahnarztpraxis sitzt und seine Angestellten mobbt oder so. Weiß ich nicht. Aber ich glaube, das Sommerhaus holt das aus den Menschen raus.
Weil das Umfeld das total begünstigt. Womit wir das auf keinen Fall entschuldigen wollen. Das möchte ich nochmal ganz klar sagen. Franzi, ich fand es so spannend, wie sehr das Sommerhaus diese Kriterien trifft, wenn es um Mobbing am Arbeitsplatz geht und welche Faktoren das begünstigen können. Ich finde, das Sommerhaus ist wahrscheinlich auch eher mit einem Arbeitsplatz so zu vergleichen oder so strukturell passt es eher zu einem Arbeitsplatz als zu einer Schule. Die Kriterien, die Mobbing in Schulen begünstigen können, fand ich, die passen nicht ganz so zum Sommerhaus, aber der Vollständigkeit halber habe ich kurz noch welche mitgebracht, weil ich finde es auch nochmal richtig spannend. In Schulen, was man da findet, was Mobbing begünstigt, ist natürlich sowas wie Schule und Klassenklima, also wenn halt ein schwaches Klassenklima irgendwo herrscht, in dem es halt wenig Unterstützung gibt, wo es viele Konflikte gibt. Okay, das sieht man im Sommerhaus schon. Die machen halt Mobbing wahrscheinlicher. Vor allem halt auch, wenn die SchülerInnen das Gefühl haben, dass die Lehrer und die Lehrerinnen, dass sie überhaupt nicht eingreifen. Sieht man im Sommerhaus vielleicht auch. Da gibt es ja keine Lehrer oder Lehrerinnen, die da eingreifen könnten. Dann gibt es ganz stark familiäre Faktoren, also halt so ein dysfunktionales Familienumfeld mit Gewalt oder wenig Unterstützung, das kann halt auch dazu führen oder dazu beitragen, dass Kinder halt entweder Opfer oder Täter werden. Und dann auch Freunde und die soziale Dynamik. Da findet man, dass Kinder, die halt in einem Freundeskreis oder in so einer Peergruppe mit einer hohen Akzeptanz von Mobbing konfrontiert sind, dass die eher dazu neigen, sich daran zu beteiligen. Okay, das sehen wir auch im Sommer aus. Das würde eigentlich doch besser dazu passen, als ich auf den ersten Blick gedacht habe.
Ist jetzt also doch eher so ein Schulferienlager als ein Arbeitsplatz?
Ich glaube, am Ende unterscheiden sich Schulen und Arbeitsplätze wahrscheinlich weniger voneinander, als man gerne glauben würde. Was ich aber auch nochmal spannend fand, ich habe nämlich auch gefunden, dass Opfer- und Täterrollen im Mobbing ganz stark zusammenhängen und dass sich die wechselseitige Beziehung zwischen beiden langfristig halt in beide Richtungen gehen kann. Also das bedeutet, dass es halt ebenso wahrscheinlich ist, dass jemand, der Mobbing betreibt, später selbst zum Opfer wird, wie dass jemand, der gemobbt wird, später zum Täter wird.
Und ich glaube, da steckt unheimlich viel psychologisches Grundwissen über menschliches Verhalten drin, in diesem einen Befund. Weil erste Faustregel, verletzte Menschen verletzen Menschen, kann man nicht oft genug betonen. Also wenn jemand sich anderen gegenüber schlecht, gewaltvoll im weitesten Sinne verhält, liegt da ganz oft eine eigene Verletzung hinter. Und zweitens ist es auch so, dass Menschen, die dominieren, die das Bedürfnis haben, andere zu dominieren, und das ist es ja im weitesten Sinne, das in der Regel tun, weil sie Angst davor haben, selbst dominiert zu werden. Weil das halt das ist, was sie gelernt haben, dass es immer dieses, einer ist stärker als der andere kommt zu kurz ist, wodurch dann Beziehungen sehr hierarchisch gedacht werden, statt halt horizontal, ist jetzt sehr abstrakt ausgedrückt, aber dass man halt denkt, eine Person steht immer über der anderen und das muss so sein. Aber dem ist ja gar nicht so. Wir können ja auch einfach auf Augenhöhe existieren als Menschen. Und klar, wir haben ja auch schon nach dieser einen Männermail mal über Hierarchien gesprochen, Dina. Klar sind die vielleicht mal für Zuständigkeiten wichtig, aber das heißt ja nicht, dass man in der Wertigkeit so hierarchisch denken muss.
Bin ich total bei dir.
Was ich aber auch krass finde, ist, dass da ja irgendwie niemand einschreitet. Also, wie kommt das?
Absolut, das ist auch eine der Beobachtungen, die ich immer mache. Und nicht nur im Sommerhaus, sondern auch in anderen Formaten. Da schreitet wirklich echt selten jemand ein und wir sehen echt wenig Zivilcourage. Woran das liegt, nochmal ein Riesenthema, was wir auf jeden Fall auch nochmal aufmachen. Es hat ganz viele verschiedene Gründe, ist natürlich auch facettenreich. Zum Beispiel, man ist froh, dass man selber nicht das Opfer ist. Man hat Angst, dass wenn man einschreitet, dass man dann selber zum Opfer wird. Gruppenzwang, vielleicht fühlt man sich auch ohnmächtig. Man weiß vielleicht auch nicht ganz genau, wie schreitet man da jetzt eigentlich ein. Man traut sich vielleicht nicht richtig. Und was ich aber auch glaube, ist, dass die Just World Hypothesis da eine Rolle spielen kann. Über die haben wir schon öfter gesprochen, aber ich fasse das nochmal als Erinnerung zusammen. Die Just World Hypothesis, also der Glaube an eine gerechte Welt, das ist die Annahme, dass Menschen grundsätzlich davon ausgehen, dass die Welt gerecht ist und jeder bekommt, was er verdient. Und das bedeutet, dass positive Dinge guten Menschen passieren und schlechte Dinge schlechten Menschen passieren. Und der Grund, warum viele Leute die Welt gerne so sehen oder warum wir alle die Welt gerne so sehen, ne, ist, dass diese Sichtweise uns dabei hilft, das Leben halt als fair und vorhersehbar anzusehen. Und das gibt uns Sicherheit. Das Negative daran oder der Nachteil daran ist aber, dass diese Sichtweise halt auch dazu führen kann, dass Opfer für ihr eigenes Unglück verantwortlich gemacht werden, weil man glaubt, die hätten es verdient. Und ich frage mich sehr oft, ob das auch in diesen Reality-TV-Formaten, in denen wir so krasses Mobbing sehen, ob das da vielleicht auch eine Rolle spielt, dass die Leute nicht einschreiten, weil die irgendwie so gelähmt sind von dem, oder weil die diese Sichtweise so internalisiert haben und sich das, was da gerade passiert, nur so erklären können, dass es gerecht sein muss.
Ja, kann ich mir voll gut vorstellen. Das wäre dann so ein bisschen wie zu denken, die anderen attackieren jetzt Tessa, da muss der was dran sein, dann mache ich das vielleicht auch.
Weil in meinem Kopf ist es immer noch so verrückt, dass ich mir denke, eigentlich hat die Tessa ja überhaupt nichts gemacht. Oder wir haben zumindest nicht gesehen, was sie gemacht hat. Die ist Veganerin, aber eigentlich hat sie nichts gemacht. Aber trotzdem hat man das Gefühl, dass von Folge zu Folge alle irgendwie überzeugter davon werden, dass die Tessa einfach ganz schrecklich ist.
Ja, so wirklich die Wiedergeburt des Bösen, so gefühlt, so behandeln die ja inzwischen. Dabei ist ja auch niemand nur gut oder nie nur böse. Das ist ja wirklich verrückt. Das Böse steckt in uns allen, das Gute steckt in uns allen. Es kommt darauf an, wie wir uns verhalten.
Absolut. Franzi, so viel zum Thema Mobbing. Ich glaube, wir haben da bis jetzt, wir haben auch wieder heute nur an der Oberfläche gekratzt. Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall in der Zukunft noch weiterhin ganz viel über Mobbing sprechen. Und wenn wir uns die Kriterien ansehen, würde ich davon ausgehen, würde ich vorhersagen, dass ganz viele Shows weiterhin Mobbing befeuern werden, weil es einfach ein Raum ist und Umstände sind, die so ein Verhalten befeuern. Und ich denke, es wird noch viele Anlässe geben, weiter über Mobbing zu sprechen und auch noch andere Aspekte zu beleuchten.
Jeden Fall. Wer noch nicht gemobbt wird, aber wo noch total unklar ist, wie die sich in die Gruppe überhaupt einfinden, sind jetzt Jill und Oliver, oder?
Yes, die kommen als Nachrücker dazu. Da habe ich mich gefragt, kennst du die? Nummer 1. Und Nummer 2, was denkst du von denen?
Ich kenne die nicht. Ich habe dann Videos gesehen vom Oliver, wie der früher aussah. Da dachte ich, vielleicht kenne ich den doch. Also irgendwie kam er mir dann bekannt vor. Aber mein erster Eindruck ist, dass ich die Jill sympathisch finde. Positiver Eindruck, kann aber noch nicht so viel zu der sagen. Und beim Oliver weiß ich noch nicht so. Und ich möchte, also ich finde das schon auch krass, wie hoch der Stellenwert ist, den Essen und auf eine bestimmte Art Aussehen beim einen nimmt. Und ich meine, wir können alle Hobbys haben und ich liebe das auch, wenn Menschen für eine Sache brennen. Und ich glaube, bei ihm ist das Bodybuilding und gleichzeitig bedeutet das schon eine sehr krasse Kontrolle über den eigenen Körper, die ich, glaube ich, nicht für ganz gesund halte.
Und ich gebe dir eine kurze Hintergrundinformation. Also, der Oliver, der war mal der Bachelor. Und ich würde sagen, der war tatsächlich mit einer der unangenehmsten Bachelor aller Zeiten. Und das, obwohl die ja den Main Character eigentlich immer sehr positiv schneiden. Aber schon als Bachelor, fand ich, war der unangenehm. Und man hätte den seitdem fast vergessen können, denn ich glaube, das war bestimmt vor 10 Jahren. Das ist schon echt lange her gewesen. Man hätte ihn vergessen können, aber er sorgt immer dafür, dass das nicht passiert. Denn alle paar Monate hoppt er immer in so einer Instagram-Kommentarspalte irgendwo auf und schreibt unangenehme Sachen.
Was schreibt er so?
Ich fasse es mal zusammen als die Woke-Bubble ist der Untergang des Abendlandes.
Oh, Oliver.
Aber was ich halt auch bei dem richtig spannend finde, ist, dass er früher war der wohl mal, das hat er auch beim Match erzählt, dass er früher, als er noch jünger war, dass er da sehr übergewichtig war. Und dann halt durch den Sport abgenommen hat und zu sich gefunden hat. Und ich würde mir einbilden, dass das zumindest wahrscheinlich teilweise erklären kann, warum er jetzt vielleicht so ein starkes Bedürfnis nach Kontrolle über seinen Körper hat.
Das würde ich auch meinen. Das erklärt das schon ziemlich gut.
Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was wir in den nächsten Folgen von den beiden noch sehen. Jetzt erstmal in dieser Folge fand ich, waren die eigentlich fast relativ unauffällig.
Fand ich auch.
Na, also ich bin wirklich gespannt. Die sind doch nicht negativ aufgefallen. Ich will dem Oliver eigentlich auch vielleicht offen begegnen. Vielleicht hat er sich auch die schwierigen Gedanken abtrainiert.
Wir geben ihm mal ein bisschen Vertrauensvorschuss.
Wir geben ihm einen Vertrauensvorschuss. Und die Jill kommt mir sehr sympathisch rüber.
Ja, mir auch.
Und man würde ja vielleicht eigentlich denken, die sind die Nachrücker und die Nachrücker sind eigentlich diejenigen, die es richtig schwer haben und die als erstes wieder rausfliegen, weil einfach so die einfache Begründung bei denen ja ist, okay, ihr seid als letztes gekommen, ihr habt den Sieg am wenigsten verdient, wir haben am wenigsten zu euch eine Bindung und so weiter und so fort. Ich glaube, dass das aber bei Oliver und Jill nicht passieren wird, denn die Leute, die da in dem Sommerhaus bis jetzt drin sind, die haben mit sich selber eigentlich noch am meisten zu tun.
Das ist so, ich finde, das sieht man sehr klar bei diesem Allianz-Zerbruch, der da bei diesem Flaschendrehen stattfindet.
Ja. Ich fasse euch das nochmal zusammen. Die Spielflaschen drehen und es sollen Fragen gestellt werden. Ich weiß den genauen Wortlaut nicht mehr, aber auf jeden Fall stellt der Jan, glaube ich, dem Stefan eine Frage, wo es darum geht, warum er sich gegen die Allianz gestellt hat. Und es ist natürlich maximal ungünstig, denn ich glaube, so explizit hatten die noch gar nicht darüber gesprochen, dass es tatsächlich wirklich diese Allianz gibt.
Nee, und Emma und Umut sagen dann ja auch, jetzt ist es endlich ausgesprochen. Wir wussten das ja eh.
Ja, aber da will man schon sagen, ach, Jan, du süße Maus.
Das war jetzt wirklich keine schlaue Aktion, Jan.
Das war keine schlaue Aktion. Und es ist der Start von was ganz Großem.
Und ich liebe, was passiert.
Durch diese Äußerung geraten, so habe ich das verstanden, Jan und Alessia eigentlich auf die untere Liste der Allianz, weil alle sagen, okay, die sind das schwächste Glied in dieser Allianz. Das überhört aber Umut, erzählt das dann dem Jan. Und der John ist da auch wieder eine kleine Maus und vertraut sich dem Micha an und sagt, wir wurden von der Allianz verraten.
Ja.
Vielleicht glaubt er auch einfach nur an das Gute in Menschen. Vielleicht hat er, der musste sich auch einfach jemandem anvertrauen.
Und weißt du, was ich mag? Der ist wirklich sehr ehrlich. Der ist ein ehrlicher Haut.
Taktisch ist es sehr unklug, aber er ist eine ehrliche Haut.
Ja.
Ich glaube, da kann man dem glauben, was der einem sagt.
Vielleicht führt das ja auch auf lange Sicht zum Erfolg. Weil ich meine, jetzt hat er damit ja was Neues eingeleitet, sonst wären die ja auf der Absprungliste gewesen. Und jetzt ergeben sich neue Allianzen.
Allerdings aber erstmal, also der John vertraut sich dem Micha an und daneben steht auch noch der Stefan. Also es ist wirklich maximal nicht schlau gewählt, diese ganze Situation vom John, muss man sagen. Das überhört irgendwie die Alessia und die Alessia durchblickt das und der ist klar, das war unser Todesstoß, das war wirklich nicht schlau.
Ganz genau, und was sie macht, ist, sie beschwert sich. Und sie sagt, dass er sie hätte mit einbeziehen müssen. Und daraufhin eskaliert es zwischen John und Alessia.
Und so sehr ich den John bis dahin auch herzlich fand und das auch irgendwie total nett fand, dass er da anscheinend gar nicht so richtig die Kapazität hat, um hinterrücks zu spielen, das spricht ja eigentlich für ihn. Aber da wandelt sich auf einmal alles innerhalb von Sekunden. Denn erstmal, ich habe mir das aufgeschrieben, klopft er der Alessia auf den Kopf und sagt, dein Gehirn ist aus Holz. Er sagt, du bist so dumm und hängen geblieben. Er sagt, sie würde ihn vor den Leuten klein machen. Und darauf eskaliert der Streit zwischen den beiden komplett. Franz, ich habe mir noch ein Zitat aufgeschrieben von Alessia, wo sie sagt, ich will in dein fettes Gesicht rotzen.
Ciao.
Boah, ich finde, man kann sich krass streiten. Das ist ja auch völlig normal, dass man sich als Paar auch mal richtig in die Haare kriegt und dass man sich richtig krass streitet. Aber es gibt auch einfach Grenzen. Von denen, glaube ich, ist es schwer, da wieder zurückzukommen, wenn man die einmal überschritten hat. Und ich glaube, es gibt Sachen, die man sagen kann, da wird es schwer, die halt zurückzunehmen. Und ich finde, deren Level, für mich wäre das ein Level, von dem es für mich keine Versöhnung mehr geben könnte.
Ja, weil es, finde ich, schon auch einfach respektlos wird. Also ich will in dein fettes Gesicht rotzen und auf den Kopf hauen und sagen, der ist aus Holz. Wie willst du das denn wieder gut machen und sagen, ja, habe ich jetzt nicht so gemeint. Das ist schon, puh.
Also ich würde das so interpretieren, dass die beide einfach den Respekt füreinander verloren haben. Offensichtlich gibt es auch von sowas einen Weg zurück. Man kann an einer Beziehung arbeiten, glaube ich. Ich glaube, für mich persönlich wäre es schwer, aber ich möchte schon glauben, dass man auch aus so einer Ausnahmesituation wieder rauskommen kann. Aber ich glaube, dass es wahnsinnig schwierig ist.
Glaube ich auch.
Und ich glaube, dass es richtig viel Arbeit braucht.
Aber nach dem Sommerhaus brauchen viele Menschen Therapie.
Ja. Mir fehlen da fast richtig die Worte, muss ich sagen, bei diesem Streit von Alessia und John. Ich finde das wirklich, mich hat das wirklich betroffen gemacht. Ich finde das wirklich unterirdisch. Frag mich, wie die Zukunft von denen aussieht.
Ich mich auch. Ich habe das zweimal geguckt, weil ich beim ersten Mal irgendwie eingeschlafen bin bei der Folge. Und dann bin ich wach geworden und meine Freundin hat gesagt, das, was du verpasst hast, du wirst ausrasten. Das ist das Krasseste, was bisher passiert ist. Und sie meinte diesen Streit zwischen Jan und Alessia.
Aber nicht krass im guten Sinne.
Nee, wirklich nicht.
Franzis erinnert mich an einen Kommentar, den ich eigentlich unbedingt noch mit dir besprechen wollte. Eine ZuhörerInnen-Mail, die wir gekriegt haben. Ich weiß gar nicht, auf welchem Kanal und wie die uns erreicht hat. Aber da wollte ich auf jeden Fall kurz was zu sagen. Denn die Person hat kritisiert, ich weiß jetzt nicht mehr den genauen Wortlaut, ich habe es nicht mehr vor mir, aber so sinngemäß war es, dass sie das erschreckend fand, dass wir die letzte Folge eingeleitet haben mit das Sommerhaus hat schon wieder so krass abgeliefert und das enttäuscht nicht und da waren wieder so viele tolle Sachen und dass wir so euphorisch klangen und fröhlich über dann doch, wenn man das von außen objektiv betrachtet, Szenen, die wirklich schrecklich sind.
Da hat sie wirklich einen Punkt. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie bei vielleicht ChirurgInnen, wenn so krasse Fälle reinkommen. Das ist halt eine Art Berufskrankheit, dass wir natürlich komplexe menschliche Phänomene spannend finden, weil das halt unser Job ist und wir das dann uns freuen auf eine Art, auf der wir sagen, cool, hier können wir das im Podcast gut erklären, wenn sowas Krasses passiert. Und dann, das sind sehr eindrückliche Beispiele. Aber das soll nicht bedeuten, dass ich es gut finde, dass das passiert an sich und auch nicht, dass das so ausgestrahlt wird. Es ist ganz wichtig, das nochmal zu sagen. Und ja, dass wir vielleicht auch ein bisschen Berufskrankheit, Euphorie da im Ton rausnehmen, damit nicht so ein komischer Eindruck entsteht.
Du sprichst mir aus der Seele. Ich kann nicht garantieren, dass wir das nicht mehr so sagen werden, denn wie du das sagst, ich fühle das in dem Moment so. Ne? In diesem Moment bin ich, glaube ich, so richtig von den eigentlichen Menschen an sich losgelöst. Ich denke mir nur so, ja, das ist perfektes Material. Mir fallen diese ganzen Theorien ein und in meinem Kopf rattert es. Und ich überlege mir, das ist diese Theorie und da könnten wir das noch erklären. Und das bietet diese ganzen Anhaltspunkte. Und das macht mich dann einfach in diesem Moment wirklich euphorisch. Das bedeutet aber auf gar keinen Fall, zu keiner Zeit, dass wir es schön finden oder begrüßen, wenn Leute sich gegenseitig so schrecklich behandeln oder bedrohen oder so unterirdisch miteinander umgehen. War mir wichtig, dass wir das nochmal sagen. Das nächste, was in unserem Dokument steht, sehe ich auch bei uns beiden, dass da steht, ich liebe es.
Weißt also du, gut, was wir mal machen müssen?
Haben. Ja.
Wir müssen mal in all unseren Dokumenten, die wir bisher haben, das Wort Liebe suchen und gucken, wie viele Treffer wir haben. Ich glaube, das sind nicht so wenig.
Nee, allerdings nicht. Ihr könnt euch wahrscheinlich denken, worum es geht. Es geht um das Stimmungsbarometer.
Raul, der sich als Anführer begriffen hat, verliert. Zumindest beim Barometer erstmal.
Zumindest beim Barometer. Und man kann sagen, der Umut hat das schon so eingefädelt. Ne? Den Credit können wir ihm geben. Und ich feiere das, dass das alles so gekommen ist. Und ich feiere das, dass da so eine starke Allianz war. Und wir, glaube ich, noch vor zwei Folgen noch gedacht haben, okay, es ist ja jetzt eigentlich klar, wie das passieren wird, weil diese Allianz ist stark. Was soll jetzt noch kommen? Aber in diesem Moment zerbricht die völlig. Und ich finde das auch einfach so spannend zu sehen, wie Vanessa und Raul halt alles aus dem Gesicht fällt und wie die ja auch danach einfach anfangen, allen Menschen zu misstrauen. Denn die gehen ja auch zu Gloria und Michael und die haben die ja tatsächlich nicht gewählt. Aber ich glaube, es ist Vanessa, die danach im Interview auch sagt, ja, der Michael hat schon einmal kurz gegrinst und ich glaube, die Gloria hat mich schon komisch angesehen und man merkt denen an, wie die tatsächlich paranoid werden.
Ja. Die interpretieren jetzt in alles irgendwas rein.
Ja. Und ich bin wirklich gespannt, wie das weitergeht.
Boah, Dina, ich auch. Aber ich bin richtig froh, dass diese Strukturen nochmal aufgebrochen wurden. Und ich meine, das musste ja passieren. Das war ja allen klar. Irgendwer muss ja auch gewinnen. Das heißt, irgendwann musste diese Allianz brechen. Es ging allerdings jetzt doch schneller, als ich gedacht habe.
Gibt's ein paar da drin noch, dem du den Sieg gönnst?
Ja. Weißt du, wem ich den Sieg gönne? Umut und Emma.
Ich auch. Das hätte ich ja nicht gedacht, ne? Und das liebe ich doch auch. Ich liebe das, wenn mich ein Format überrascht und wenn ich zwischendrin was ganz anderes denke, als was ich am Anfang erwartet hätte. Für mich sind Emma und Umut, glaube ich, die einzigen, denen ich das noch gönne. Das hätte ich nicht gedacht.
Hätte ich auch nicht gedacht. Und es kann sich auch wieder ändern. Es bleibt einfach spannend.
Franzi, ich hätte eigentlich auf meiner Liste noch eine Theorie einer Zuhörerin gehabt, die ich mit dir besprechen wollte. Die fand ich total spannend, aber im Sinne der Zeit schreibe ich die auf die Liste für den Beginn der nächsten Folge, denn für heute hat mein Gehirn keine Kapazitäten mehr.
Es war wie immer wundervoll mit dir und ich freue mich auf die nächste Woche.
Bis dahin
freuen wir uns, wenn ihr uns 5 Sterne bei Spotify, Apple Podcast, überall gebt.
Überall auf Abonnieren klickt.
Bestellt auf jeden Fall mein Buch. Es heißt, er hat dich noch nicht mal angefasst.
Das ist eine riesige Herzensempfehlung. Ihr findet uns auch auf Instagram und TikTok. Da machen wir relativ witzige Datenanalysen, hoffe ich zumindest. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder.
Bis nächste Woche, Dina.
Das war Trashologin. Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen. Deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt, aber der Podcast ist keine psychologische Beratung und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116 117 an.